Seid gegrüßt, liebe Freundinnen und Freunde. Wir haben den 4. Februar 2024. In 3 Wochen jährt sich der russische Krieg gegen die Ukraine zum 2. Mal. Und wir beobachten diesen russischen Krieg, wir beobachten Russland und alles, was es damit zu tun hat. Das Quartett ist vollständig versammelt an diesem Sonntagabend. Mit mir, Stefan Schaak, sind hier Dimitri Nabokov, Markus Pölking und Thomas Lörs. Wir beginnen heute Abend mit Geld, mit ganz viel Geld, was innerhalb von 3 Jahren aus den Ländern der Europäischen Union in die Ukraine überwiesen werden soll. 50 Milliarden, um die es geht. Herr Nabokov, eine gute Nachricht?
Ich denke ja, aber sagt ihr es mir? Also, was ist da mit Orban und Ungarn?
Markus, hat man Orban weich gekocht oder wie hat man ihn dazu bekommen?
Vermutlich ja, aber wir wissen es nicht genau. Mir ist nur die Aussage bekannt, die er fürs innenpolitische Auditorium abgegeben hat, demnach er zustimmen musste, weil die EU sonst zu fiesen Tricks gegriffen hätte und Ungarn Gelder verwehrt und die in die Ukraine geschickt hätte. Es blieb mir also gar keine andere Wahl. Er musste sozusagen zerstören, um sie zu retten.
Hat er das nicht noch irgendwie als Sieg verkauft mit irgendwas? Weil letzten Endes ist er doch mit leeren Händen rausgegangen, kein Veto. Nach 2 Jahren wird nur mal kurz geguckt, ob alles läuft und weiter geht's. So oder so ähnlich. Also Orban ist somit von der großen Liste der Putin-Freunde runter? Oder werden wir dann noch mal ein Comeback erleben, Markus?
Keine Ahnung.
Also ich natürlich... Ich habe das so verstanden mit diesem, ich habe ja gewonnen, dass er sagt, ich bin weiterhin ein nützliches Werkzeug. Ich habe mein Einfluss sozusagen behalten. Hätte ich jetzt hier gegen gestimmt, wäre ich als Spieler raus gewesen. So habe ich das verstanden. Als trojanisches Pferd oder so, wenn man das so sagen mag. Ja. Mhm. Ich habe meinen Status als trojanisches Pferd gerettet, deswegen Sieger.
Ah, verstehe. Also keine demokratischen Zugeständnisse, sondern ein großes Holzpferd mit dicken Bauch und Putins drin. Aber die 50 Milliarden sind entschlossen, entschieden. Und damit haben wir die erste große finanzielle Entscheidung 2024. Wie man die jetzt im Detail einschätzen mag mit Orban und der Europäischen Union insgesamt, sei dahingestellt, aber ich betrachte es erst einmal als einen ersten Schritt in diesem neuen Jahr. Dimitri.
Ja, als Signal vielleicht. Ne? 2/3 sind ja überhaupt nur Finanzspritzen oder wie nennt man die, Kredite. Ja, also das ist ja nicht 50 Milliarden, die die EU der Ukraine schenkt. So, das sind, glaube ich, nur 17. Der Rest ist nun erstmal nur geliehen. Ich glaube auch, dass es ja so ein großes Erfolgserlebnis, ein großer Sieg ist, Signal, gerade wo die Ukraine, wo die Amerikaner es nicht hinbekommen, der Ukraine Hilfe zukommen zu lassen, weil das feststeckt durch die Republikaner im Kongress. Da hat das der ganze Westen sehr, sehr nötig gerade und die EU hat das jetzt hinbekommen.
Und nochmal zur Klärung, es handelt sich nicht um Militärhilfe, es handelt sich um Gelder, mit denen der Staat am Laufen gehalten werden soll. Habe ich richtig verstanden, ne?
Ja.
Aber die Gelder werden auf jeden Fall in diese Richtung fließen. Die Ausrichtung, die politische der Europäischen Union steht. Aber was macht die Ukraine? Manche sprechen davon, die Ukraine sei in der Krise. Wir beobachten diesen Informationssturm seit Herbst letzten Jahres, als Arestowitsch Selenskyj herausforderte und Wahlen forderte, was dann aber doch im Sand des Winters verlaufen ist. Jetzt haben wir die so und so vielte Neuauflage des Battles Selenskyj versus Zaluzhny. Wer mag uns hier auf den neuesten Stand bringen? Es war eine sehr turbulente Woche und ich habe sie nur am Rande mitbekommen. Markus, magst du uns einführen?
Ich versuche mal. Ich glaube, es ging vergangenen Montag los, ne, dass gestützt auf anonyme Quellen zunächst ukrainische Journalisten, ukrainische Medien vermeldet haben, dass Selenskyj beschlossen hätte, Saluschny zu feuern, beziehungsweise dass er schon gefeuert sei. Dann gab es am Abend noch ein Dementi aus der Präsidialverwaltung. Das Verteidigungsministerium hat auch dementiert. Und so hundertprozentig überzeugend war das nicht. Ne? Also wir hatten jetzt irgendwie dann in den Tagen darauf keine Bilder, wo man Selenskyj und Saluschny beim Brüderschaft trinken gesehen hätte oder so, sondern es gab eine ganze Reihe weiterer Meldungen, die den Schluss zu lassen, dass es gewaltig knirscht, dass die Entlassungspapiere möglicherweise vorbereitet sind, dass es möglicherweise auch eine Kommunikation mit den Amerikanern insbesondere gegeben hat, dass man die Entlassung des Generalstabschefs plant. Aber Fakt ist auch, bislang ist er nicht entlassen.
Dann beantwortet mir doch mal die Frage grundlegend, warum sollte man Saluschny entlassen? Bei aller Konkurrenz mit Selenskyj und allem, also warum, was steckt dahinter? Es wird ja nicht nur Ego und Willkür sein.
Ja, weil du Militär von Politik nicht trennen kannst im Krieg. Also es herrscht für jedes Land immer das Primat der Politik, auch im Krieg. Ja. Der Präsident braucht einen Soldaten, einen höchsten Soldaten, auf den er sich verlassen kann. Und ich habe das ja schon mal gesagt nach diesem Artikel im Economist, ne, dass da Saluschny Politik macht. Das ist schon problematisch, das kann man nicht weglächeln. Und das war auch klar, dass es Selenskyj nicht gefallen hat. Und selbst wenn man nicht das auch durch die Brille betrachtet, dass Selenskyj einen politischen Konkurrenten, sich eines politischen Konkurrenten in Zukunft, eines potenziellen Konkurrenten entledigt oder zu entledigen versucht, selbst wenn es wirklich nur eine Fachentscheidung ist von Selenskyj, selbst dann ist es gerechtfertigt, und wenn Saluschny sich nichts militärisch hat zu Schulden kommen lassen. Also auch wenn er der gute General ist, der alles richtig macht, der vielleicht auch der Beste ist, wenn das Vertrauen zum Präsidenten angeknackst ist, erschüttert ist, ist das ein Problem, das geht nicht. Und einer von denen muss dann weg. Also nicht wie nach dem Highlander-Prinzip, es kann nur einen geben, was ich meinte, wenn es politisch betrachtest, ja, es kann nur, wenn beide wirklich den Chefposten haben wollen in Zukunft, kann es nur einen geben, kann nur einer überleben. Aber auch wenn du das so nicht betrachtest, wenn Saluschny den Job gar nicht haben möchte und Selenskyj auch keine Angst hat, dass er es möchte, selbst dann ist es ein Problem, wenn Selenskyj Saluschny nicht vertrauen kann. Und diese Interviews im Economist, die waren ein Problem.
Interessant, dass du hier die Politik wieder ins Spiel bringst und den alten Faden auch wieder aufnimmst. Ich habe mich auch gerade an unser Gespräch damals erinnert, als es ja genau um diese Highlander-Frage ja auch ging. Was ich gehört habe von militärischer Seite, jetzt sei also eine Mutmaßung, man brauche als Oberbefehlshaber der Streitkräfte, also als operativer, aktiver, jemanden, der auch mehr Risiko eingehen würde. Und das wäre Saluschny nicht. Das wäre vielleicht Budanov. Jemand, der auch, ja, in vielfacher Hinsicht verrückte Sachen macht. Und das ist Saluschny nicht. Das wäre so die militärische Seite. Von politischer Seite denke ich, ja, dieses Jahr 2024 kommen wir immer wieder so als Leitmotiv zu dem Wort Legitimität zurück. Ah, wir haben dieses Wahlspektakel, welches sich Wladimir Putin gewünscht hat, um seine neue Legitimität zu feiern. Wir haben die Legitimitätsfragen in den USA mit dem neuen Präsidenten. Also es wird immer wieder um Legitimität gehen für das, was wir machen. Braucht die Ukraine jetzt irgendeine Art von Wandel in diesem Jahr, um ihre Legitimität für diesen Krieg zu behalten? Und kann das über eine Entlassung Saluschnys gehen?
Meiner Meinung nach nicht, nein. Markus schüttelt auch den Kopf.
Genau, ich sehe das auch nicht so. Also die Legitimitätsfrage, die du stellst, ne, die kann sich ja eigentlich nur auf die Politik beziehen und wäre dann ja eigentlich im Rahmen von Neuwahlen zu diskutieren. Die hat die Ukraine aber ausgeschlossen, durchaus auch mit großer Unterstützung in der Bevölkerung. Und die militärische Führung kann eigentlich nicht Gegenstand dieser Frage sein, ne? Also das ist ja irgendwie kein Wahlhetman, der da eine Gruppierung Kosaken führt, sozusagen in der frühneuzeitlichen Ukraine, sondern er ist der, dieser Position ist letztlich der Chef von ungefähr 1 Million Soldaten, die in einem Abwehrkampf gegen ein ressourcenmäßig deutlich überlegenes Land stehen. Und da sehe ich nicht, dass man eine Legitimitätsfrage dieser Art stellen sollte.
Ja, und auch
Ja, also die
kein
Richtung wird.
Heiländerprinzip wollte ich nur noch hinzufügen, was
Ja,
Dimitri auch sagte.
genau.
Ja. Also die Richtung, wo ich gedacht habe, ist weniger, ob die Ukraine jetzt neue Legitimationsquelle braucht, sondern vielmehr, ja, dass Saluzhny sich herausgenommen hat, große strategische Entwürfe über den Verlauf des Krieges und wie sie geführt, wie er geführt werden soll, herauszunehmen. So, er sieht dafür ja, sich als an der richtigen Stelle an. Also er sagt damals im Economist, ne, dass es ein Gleichgewicht der Kräfte in etwa gibt. Ich will jetzt nicht wieder mit dem Wort Stalemate und so anfangen, ne, aber dass es sich halt durch technologische Entwicklung entscheidet, wie wer diesen Krieg gewinnt und so weiter. Ihr wisst, was ich meine. Ja? Und das scheint ja auch schon nicht abgesprochen gewesen zu sein. Und meiner Meinung nach ist das nicht seine Sache, diese großen Entwürfe für die nächsten Jahre zu geben, sondern das ist Aufgabe des Präsidenten. Also ich sehe
Aber
da irgendwo das Problem.
ich sehe den Punkt auch, denke mir aber, da sollte Selenskyj vielleicht drüberstehen. Ja? Und natürlich ist es nicht clever von Saluzhny, das ohne Absprache zu tun. Aber andererseits ist es, glaube ich, in der Praxis so, dass die militärische Expertise bei ihm liegt und nicht bei Selenskyj und auch nicht in der Präsidialverwaltung. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie Selenskyj militärisch beraten ist. Da fehlt mir gerade tatsächlich die Kenntnis über das Personal. Aber ich glaube, dass Saluzhny schon der große militärische Kopf der Ukraine ist, ne? Zumindest was den konventionellen Krieg angeht. Daneben hast du dann natürlich noch Budanov als Top-Mann, was geheimdienstliche Operationen angeht. Und ich glaube, es würde eigentlich ganz gut zum Stil der Ukraine passen, den wir so zu Beginn des Krieges kennengelernt haben, wenn man dem General dann vielleicht auch da eine gewisse Freiheit gibt, Dinge zu äußern, zumal seine Analysen ja, also ich sehe nicht, wie man sie widerlegen könnte. Ne? Also ich sehe auch nicht, wie Selenskyj das getan hätte. Natürlich kann es sein, dass es einen Zielkonflikt gibt, weil Saluzhny sagt, wir wollen möglichst viele Ressourcen schonen, auch wenn das bedeutet, dass wir lange Krieg führen, auch wenn das bedeutet, dass unser Staat dann an anderer Stelle keine Ressourcen mehr haben wird für andere Dinge. Und dann kann natürlich Selenskyj als derjenige, der alles sozusagen im Blick haben muss, nicht nur die militärische Lage sagen, naja, wir sind vielleicht lieber etwas, ja, wie soll ich sagen, etwas
Risikofreudiger.
weniger, ja, ein bisschen risikofreudiger riskieren, vielleicht mehr Material riskieren, vielleicht auch mehr Menschenleben, um schneller irgendwo auf dem Boden Erfolge zu erzielen. Und das ist ja was Saluzhny scheinbar nicht so gern macht. Ne? Hat ja jetzt auch nochmal nachgelegt bei der BBC mit einem weiteren Essay, wo er auch nochmal sagt, ne, also wir können Russland nicht mit den Mitteln schlagen, in denen Russland uns überlegen ist, sondern es wird wahrscheinlich länger dauern. Es kommt darauf an, dass wir Technologien entwickeln, die dieser völlig neuen Art von Kriegsführung, die gerade heranreift, entsprechen. Und dann können wir auch gewinnen. Aber das wird dauern.
Ja. Ja, ich glaube, wir sind hier einer Meinung, nur aus verschiedenen Ecken gestartet. Genau das ist ja, es ist schon alles richtig, was Saluzhny sagt, nur untergräbt er natürlich das Narrativ von Selenskyj anscheinend ungefragt und unabgesprochen. der das größere Ganze im Blick behalten muss und ja, das mit den Verbündeten, auch dass die im Boot bleiben, ne, den ganzen Narrativ, das alles. Und ja, anscheinend will Selenskyj nicht weiter, sondern ja, nimmt sich einen neuen. Also, ich habe übrigens auch, um da ganz unsentimental zu sein, beide haben für mich ihre Schuldigkeit gegenüber dem Land getan. Also, das ist jetzt keine Kritik, ne? Nur positiv gesehen. Beide haben schon ihre Rolle erledigt. So, die haben schon genug getan. Stefan.
Aber dann erklär doch mal einem alten Philologen genau die Stelle, an der du gerade aufgehört hast, nämlich wo ist jetzt das Problem? Wo ist die Grenzüberschreitung in diesem Narrativ? Wo ist der Konflikt? Denn wenn es nur darum geht, dass Saluzhny zu viel Aufmerksamkeit medial auf sich zieht, weil er das, was die Präsidialführung sagt, untergräbt. Was ist jetzt der genaue Konflikt? Saluzhny sagt, wir werden lange mit einer Drohnenarmee Krieg führen. Und Selenskyj sagt, was?
Ja, Selenskyj hat gesagt, es geht um die Rückeroberung von Land, ne? Dass wir strategisch in der Offensive sind. Das große Ganze ist, die Ukraine kann jetzt nicht einfach 10 Jahre sich eingraben und bessere Kriegssysteme entwickeln, bis irgendwann ja, sie Russland irgendwie so sehr überflügelt haben technologisch und dann alles auf einmal zurückerobert haben. Ne? So wie ich das verstanden habe, ja, will Zelensky der Welt immer wieder Eroberung liefern, um zu beweisen, es lohnt sich, wir können es, die Waffenlieferungen sind berechtigt, die Unterstützung ist berechtigt. Das. Und der Economist-Artikel damals, der hat ja dieses Stalemate-Geschichte so fahrlässig benutzt, dieses Bild einfach damit gearbeitet. Was zwar faktisch ja richtig sein mag, aber trotzdem Selenskyj da ja was kaputt macht, ne, bei seiner Arbeit.
Das heißt, Saluzhny lässt Selenskyj schlecht aussehen, weil mit dem, was Saluzhny sagt, es klingt, als würde halt Selenskyj Wolkenkuckucksheim versprechen.
Ja, vielleicht. Die hätten sie einfach absprechen müssen. Also für mich klingt das vor allem nach mangelnder Absprache aus. Für mich sieht das so aus, wie dass Saluzhny dem Selenskyj unabsichtlich da was kaputt gemacht hat, in die Kandare gefahren ist, der unvorbereitet ist und hat gesagt, so können wir nicht arbeiten, so geht das nicht. Ich bin hier immer noch der Chef und es kann nicht sein, dass ich so überrascht werde. Ne? Sei es jetzt Absicht, nicht Absicht, Versehen. Missinterpretiert, falsch zitiert, das ist egal. Saluzhny trägt die Verantwortung für diese Artikel beim Economist und wenn diese Entscheidung überhaupt damit zusammenhängt, ne, das ist ja nur Spekulation.
Jetzt hier, Thomas hat, glaube ich, den Essay von Saluzhny vorliegen. Ich weiß nicht, auch schon gelesen. Ich habe nur mitbekommen, es geht Saluzhny darum, eine Drohnenarmee aufzubauen. Also die militärische Revolution, von der immer geraunt wurde. Die nächsten Kriege werden Kriege der Drohnen werden. Jetzt haben wir gesehen, dass schweres Gerät inklusive Panzer bei weitem nicht überflüssig geworden sind. Aber in der vergangenen Woche hatten wir einmal wieder einen erfolgreichen Abschuss eines russischen Kriegsschiffes mit
Versenkung.
Versenkung, ja, richtige Versenkung, also runter unter das Meer und ja, mit Seedrohnen. Diesmal nicht wie hier im Hafen bei den Angriffen mit dem U-Boot, auch noch mit Raketen, also Seedrohnen, okay. Das Ding hatte, soweit ich gehört habe, auch noch Anti-Schiffsraketen an Bord. Weiß der Himmel warum? Keine Ahnung, warum sie die an Bord hatten. Wahrscheinlich, weil sie das immer so machen und ist dann ganz tief gesunken. Wir hatten diesen Drohnenangriff auf die russische Kolonne südlich von Donetsk war es, oder irre ich mich da? Oder war es? Ich meine, es war südlich von Donetsk, wo in beeindruckender Manier FPV-Drohnen eine Kolonne in die Luft gejagt haben. Und wir haben ja die sich nahezu fast schon routiniert wiederholenden Angriffe auf die russische Infrastruktur mit Drohnen. Ja, wir hatten die Erdölraffinerien und wir hatten verschiedene andere infrastrukturelle Objekte. Also er hat doch recht mit den Drohnen. Oder Thomas, was schreibt er noch in dem Essay?
Ja, er schreibt an sich, dass ein wichtiger Punkt für die Zukunft des Krieges diese Drohnen sind. Er schreibt, dass man ja jetzt schon merkt und aktuell die Lage so ist, dass der Westen immer weniger militärisches Material, Munition und so weiter liefert und man sich nicht sicher sein kann, wie es in den nächsten Monaten oder allgemein in diesem Jahr vielleicht aussehen wird mit der westlichen Lieferung an Waffen. Deshalb werden Drohnen immer wichtiger und man muss auch bedenken, diese Drohnen sind billig zu produzieren, haben teilweise, man kann mit der 500-Euro-Drohne einen millionenteuren Panzer in die Luft jagen und man kann mit diesen Drohnen ja auch in Echtzeit das Kriegsfeld quasi beobachten. Man sieht jederzeit genau, wo wer was macht oder was da ist. Das macht es natürlich, das verändert die Art des Krieges dann auch natürlich vollkommen, dass man nicht mehr mit alten Denkmustern quasi arbeiten kann. Und dementsprechend sagt er ja, die Drohnen sind einer der wichtigsten Punkte, die jetzt quasi eigentlich den Krieg entscheiden können. Man braucht halt nur viel davon. Oder man muss halt sich technologisch weiterentwickeln, weil Russland bleibt auch nicht stehen. Die entwickeln sich auch weiter und finden neue Wege, den Krieg zu gewinnen zu können.
Vor dem Hintergrund würde mir nur plausibel erscheinen, dass wir in diesem Konflikt Saluzhny-Zelensky ein Update ihres Konfliktes noch von vor Beginn der Invasion sehen, als Zelensky mehr am Währungskurs interessiert war, als wie Saluzhny forderte, einem stärkeren Ausbau der Verteidigung. Sodass Zelensky jetzt auf irgendeine Weise internationaler denkt und Saluzhny nationaler. So würde ich es ganz, ganz simpel runterhauen für mich. Oder bin ich da auf dem Holz?
Ja, oder vielleicht politischer und politisch-militärischer, alles zusammen und Saluzhny nur militärisch.
Hey, ich hätte gerade auch gedacht, so dann, das wäre dann, Saluzhny wäre okay, wir haben dann so eine Existenz wie Israel im ständigen Krieg, sozusagen Krieg als Dauerexistenz, oder wir haben dann, das wäre vielleicht dann Zelensky, besser Südkorea als Nordkorea. Aber dass Südkorea dann richtig industriell fit machen für die Europäische Union, für den Weltmarkt mit Hochtechnologie, und dann sehen wir mal in ein paar Jahren weiter.
Aber das ist ja eine Position, die er bislang auch noch nicht angedeutet hat, ne? Er hat zwar schon mal gesagt, man könnte bestimmte Territorien auch politisch zurückbekommen, wenn es militärisch nicht gleich klappt, aber bislang habe ich von ihm noch keine Andeutung gehört, dass man tatsächlich auf so eine Süd-Nord-Korea-Geschichte gehen könnte, dass das eine Gedankenspielerei ist. Und um nochmal auf Saluzhny zurückzukommen, ne, und das, was Zelensky ja möglicherweise fordert, diese auf dem Boden schneller vonstatten gehende Rückeroberung von Territorien, die Saluzhny so nicht sieht, sondern einen längeren Krieg skizziert als Perspektive. Also Saluzhny hat ja im Prinzip die Mobilisierungsdebatte auch angestoßen und dieses Gesetzesprojekt gefordert. Dem steht Zelensky jetzt hier aber skeptisch gegenüber und sagt, das Militär braucht eigentlich gar nicht unbedingt 500.000 neue Leute. Also das ist ja was in dieser ganzen Debatte auch eine Rolle spielt, sondern soll erstmal effizienter arbeiten. Und da bist du dann beim Punkt, in welchem Zustand befindet sich das ukrainische Militär, was seine Strukturen angeht. Und du hast mit Saluzhny einen sehr gut ausgebildeten General, einen jungen General, der das Ganze führt. Und du hast aber einen Apparat, in dem zumindest ein Teil der Offiziere und ein Teil der Strukturen auch noch sowjetisch geprägt sind. So, Saluzhny ist, glaube ich, in der NATO auch sehr gut beleumundet, ne, bei den ganzen Partnerländern in entsprechenden Stellen, wo Militär sitzen. Und wenn man ihn jetzt seines Amtes enthebt, das Generäle im Krieg ihres Amtes enthoben worden, ist ja grundsätzlich nichts Ungewöhnliches, es ist passiert. Und 2 Jahre ist eigentlich auch relativ lange für einen Oberbefehlshaber. Das gibt auf russischer Seite ja durchaus häufiger stattfindende Wechsel, was bestimmte Frontabschnitte und auch größere Zuschnitte angeht. Die Frage ist natürlich, wer soll danach kommen? Und da bin ich so ein bisschen skeptisch, ob die Ukraine tatsächlich so viele top ausgebildete Generäle hat, die Saluschny wirklich 1:1 ersetzen können. Ne? Du hast mit Budanov sicherlich einen Typen, der super Geheimdienstarbeit macht, wo aber auch kolportiert wird, dass er das weiterhin machen möchte und gar keine Lust hätte, sozusagen Chef des Ganzen zu werden. Der dazu möglicherweise auch, weil er einfach, das ist vorhin schon gesagt, der ist ja auch eine spezielle Persönlichkeit, vielleicht bei westlichen Generälen, NATO-Stäben, was anders angeschaut wird als Saluschny. Dann hast du Sirski, der die Herbstoffensive 22 oder die Spätsommeroffensive 22 in Kharkiv erfolgreich bestritten hat, ist bei der Truppe aber nicht so populär, meines Wissens, wie Saluschny. Ja, und also wenn jetzt, ich sag mal, die militärische Beratung von Selenskyj ganz klar sagt, also wir müssen jetzt hier mal auf dem Posten wechseln, weil da ganz klar Fehler passieren, weil es Missmanagement in der Armee gibt, was auf den Generalstabschef zurückzuführen ist, was ich eigentlich nicht glaube. Und wir haben aber die optimale Lösung in der Tasche, von der wir überzeugt sind, dass dies besser kann. Dann würde ich sagen, es ist trotzdem eigentlich nicht gut, dass diese Debatte gerade geführt wird, aber dann muss es vielleicht so sein. Es kann ja durchaus rationale Gründe geben, die sich uns nicht erschließen, weil wir in der Analyse bestimmte Faktoren nicht kennen, die in internen Zirkeln bekannt sind. Aber all das sehe ich nicht. Und deswegen bin ich unterm Strich, ist es eine unglückliche Debatte und es wäre eigentlich gut, wenn alle Beteiligten da irgendwie entweder sehr schnell zumindest eine klare Entscheidung herbeiführen oder aber versuchen, da schnell wieder ein Bild von Einheitlichkeit herzustellen, weil es natürlich letztlich nur russischen Projektionen gerade nützt, wenn da eine unklare Situation herrscht.
Ja, was glaubt ihr, wie lange geht diese Hängepartie jetzt noch?
Tja, wie lange geht sie schon?
Also seit dem Economist-Artikel würde ich sagen. Also wenn du meinst, hier so vor dem Krieg, ne, da hatten sie auch schon verschiedene Meinungen. Der Clash kam, glaube ich, so richtig mit dem Economist-Artikel. Da war er für mich so richtig offensichtlich. Da habe ich eigentlich schon gedacht, dass Selenskyj den entlassen wird in Saluschny. Deswegen hat diese ganze Highlander-Geschichte, das kann nur einen geben und so. Ne? Ja, weil ich sehe halt nicht nur diese ganzen Überlegungen, sondern auch politisch. Ne? Dieses einen politischen Konkurrenten kaltstellen. Ja, ich kann bei aller Liebe zu Selenskyj, ich kann ihn dann nicht freisprechen. Ich traue ihm auch nach allem nicht hundertprozentig. Und diese ganzen Befürchtungen, die wir später jetzt auch noch ansprechen werden, ne, weil wir Mascha Gessens Artikel auch noch hier haben in der Liste. Ja, ich gucke da auch immer noch hin. Selenskyj und Demokratie und Wahlen, das ist für mich immer noch ein Punkt. So, sorry Ukraine, ne, aber ich halte zur Ukraine, nicht zu Selenskyj. So. Das sind alles Personen, sind alles austauschbar. Ja. Saluschny ist ersetzbar, er ist ein Soldat. Wer kann Personen ersetzen, wenn nicht eine Armee? Ja. Und Selenskyj ist am Ende auch nur ein gewählter Vertreter dieses Landes. Und die Ukraine muss überleben und nicht Selenskyj politisch oder Saluschny karrieretechnisch.
Das Ganze muss weitergehen und ich gebe dir vollkommen recht, da auch weiter herumzustochern. Wir reden nicht über lebende Legenden, die aufgrund ihres Legendenstatus immer Legende bleiben müssen und das dann in ihrem Amt auch tun, sondern wir reden über, ja, du sagtest es, einen Soldaten und einen gewählten Politiker. Aber was schreibt denn jetzt Mascha Gessen? Du hast sie erwähnt. Müssen wir uns Sorgen machen um die Demokratie in der Ukraine? Denn an dieser Frage hängt sie sich, glaube ich, auf. Die Ukraine hat entschieden, dass sie keine Wahlen durchführen möchte 2024. Wir hatten es besprochen und gerade nochmal erwähnt. Die Ukraine muss sich aber transformieren. Der Krieg geht weiter, der Krieg verändert sich, die Situation ist eine andere, also muss sich auch die Politik verändern. Wird sie es schaffen, Thomas Lörs, warum ist Mascha Gessen so skeptisch und ist das gerechtfertigt?
Oh, skeptisch, dass es keine Demokratie mehr in der Ukraine gibt? Oder in welcher Weise meinst du skeptisch?
Ja, was schreibt sie?
Ja, sie hat ein Essay geschrieben, einen verdammt langen Essay, der bei der ukrainischen Community nicht gerade auf Gegenliebe gestoßen ist. Ich habe ihn mir dann mal durchgelesen und ja, es gibt einige Punkte, die man stark kritisieren kann. Er ist aber nicht ganz so schlimm, wie man vielleicht sagt. Man kann da ein paar Punkte rausziehen und sagen, das geht eigentlich nicht. Aber was macht sie da? Sie gibt an sich ein relativ umfassendes Bild der Ukraine. Sie fängt mit dem Maidan an, erzählt da, was da war, dass dann Janukowitsch weggeflohen ist, dann von der Krim-Annexion, dann kommt sie auf den Krieg zu sprechen, spricht dann die Punkte an, wo schon kritisch wird, dass sie sagt, dass Selenskyj sich da quasi in seinem Palast verbarrikadiert und jetzt quasi so ein bisschen, ja, sie sagt so, die Ukraine wird so langsam das, was sie eigentlich gerade bekämpft. Sie wird so ein bisschen diktatorisch, weil alles irgendwie auf den Präsidenten zugeschnitten wird. Der Präsident vor allem viele Entscheidungen trifft. Es ist nicht mehr so demokratisch. Die Leute dürfen ja das Land nicht verlassen. Es gibt Kriegsrecht. Es gibt eine Ausgangssperre und all diese Dinge, die die Rechte der Menschen einschränken. Dann, was ich tatsächlich auch dachte, als ich das lese, dachte, guck, was schreibt sie denn da bitte? Sie schreibt ja, dass Selenskyj sein Wahlversprechen gebrochen hat. Er hat gesagt, er macht nur eine Amtszeit. Und ich finde, er hat noch nichts gebrochen, weil die Amtszeit dauert halt länger, weil halt gerade Krieg ist. Deshalb können gerade keine Wahlen stattfinden. Sie schreibt schon richtigerweise natürlich die Argumente, warum es keine Wahlen aktuell geben kann, weil viele Ukrainer im Ausland leben, viele Ukrainer sind im Kampf. Es gibt viele Ukrainer, die in den letzten Jahren 18 oder das Wahlalter erreicht haben, sich aber nicht registrieren konnten. Und es gibt viel zu viele Probleme, wenn Wahlen durchgeführt werden würden, weil dann muss es auch Versammlungen geben und das ist dann ein Grund für Putin, dann diese Versammlung vielleicht nochmal reinzuschießen. Also sie fügt schon die Argumente auf, warum Wahlen gerade nicht in Ordnung sind oder nicht wirklich das Praktikable in einem Krieg, aber da Selenskyj vorzuwerfen, er würde sein Wahlversprechen, er würde quasi das, was er versprochen hat, brechen, finde ich schon ehrlich gesagt ein bisschen anmaßend. Auch irgendwie zu sagen, er würde sich in seinem Bunker verbarrikadieren, eigentlich im Bunker, aber er war ja im Bunker. Ich lese gerade die Biografie von Simon Schuster, die ersten Wochen hat er fast nur im Bunker gelebt und war froh, wenn er mal für ein paar Stunden an die frische Luft konnte. Aber es kommt halt bei den Ukrainern echt nicht gut an, wenn eine Russin den Ukrainern Demokratie erklären möchte. Ja, was gibt es noch?
Russin? Ja? Sie lebt ja eine ganze Weile in den USA. Ich habe schon immer mal euch fragen wollen, ob, wenn man sie mit sie bezeichnet, was korrekt ist, weil sie hat, glaube ich, gesagt, oh nee, wartet mal, lass mal Diskussionen mit Geschlechtern und so. Jetzt ist es kompliziert. Kommen wir mal zu diesen zwei Punkten, die wichtiger sind. Ne? Also einmal im Bunker, klar, was soll er sonst machen, wenn man von Putin mit Raketen bedroht wird und mit Medvedev und wer nicht alles ständig von Angriffen auf die entscheidenden zentralen Stellen, Machtentscheidungsstellen in Kiew, an der Bankova und so weiter erinnert. Ja, also wenn man direkt mit der Ermordung droht. Ja, das ist schon krass, als ob er da freiwillig irgendwie drin ist, ne?
Das stimmt ja, wenn ich ganz kurz einhaken darf, auch eigentlich gar nicht, ne? Weil im Gegensatz zu Putin Selenskyj ja auch extrem viel unterwegs ist. Also war gerade heute noch in Borodino und hat die Front besucht und war in Bachmut, reist durch die Welt. Genau, ne? Also man kann jetzt, also das ist wirklich ein Punkt, den man ihm überhaupt nicht vorwerfen kann, dass er sich im Bunker verkriecht und den Kontakt zur Realität verliert.
Ja, die meinen, glaube ich, Schuster, ne, und Gessen, dass er ein beratungsresistenter wird oder so. Ne? Das wollen die eigentlich sagen, dass er nicht mehr auf Leute hört, dass man nicht mehr zu ihm durchdringt und dieses Narrativ. Ne? Kann ich natürlich überhaupt nicht nachvollziehen. Ne? Vorher war es ja Schuster immer, der dieses Bild gezeichnet hat, wo einem gleich Hitler in den letzten Kriegstagen irgendwie einfällt oder Diktator im Bunker. Jetzt die auch noch. Oder, ja, weiß ich nicht. Ja, und der zweite Punkt, mit dem Wahlversprechen nicht gehalten. Ne? Natürlich ist es nicht richtig zu sagen, also Selenskyj gleichzustellen in die Riege von irgendwelchen Diktatoren, die versprochen haben, sich wie Lukaschenko nicht mit kalten Fingern an die Macht zu krallen und dann natürlich genau das tun, ne? Verfassung ändern und so weiter. Wir haben hier einen ganz anderen Fall. Aber was wisst ihr denn eigentlich über, ja, wie das rechtlich aussieht mit Ukraine, wenn jetzt diese Amtszeit von Selenskyj ausläuft? Dass er, müsste er seine Machtbefugnisse abgeben an den Parlamentspräsidenten oder wer ist der zweite Mann? Das Thema hatte ich schon mal, da wusste ich es auch schon nicht im Stream. Ich meine, Turchinov oder so. Wer kennt sich da aus von euch? No one.
Ich dachte, es wäre so, dass wenn ein Land im Krieg ist, können diese Wahlen ausgesetzt werden und dann müssen bei Beendigung des Krieges ein halbes Jahr später müssen Wahlen stattfinden.
Okay, und der Präsident bleibt im Amt mit allen Befugnissen und Rechten und ist nicht irgendwie, wo gibt es denn sowas? Also hier der Kanzler bei uns, ne? Der ist dann, wie nennt sich das? Wenn der erstmal die Amtsgeschäfte so weiterführt.
Kommissarisch.
Kommissarisch irgendwie eingesetzt, dass man dann irgendwie weniger, wissen wir nicht, müssen wir rausfinden, machen wir am besten nicht jetzt, ja, nicht, dass wir jetzt hier Google anfangen, müssen wir rausfinden, das ist dann, glaube ich, auch relevant. Ja, Mascha Gessen, Thomas, wie schätzen du sie ein? Ich habe eigentlich immer so einen guten Eindruck von ihr gehabt, aber jetzt kommt sie einmal mit dem Artikel mit dem Holocaust und Deutschland, den ich am Ende dann nicht zu Ende gelesen habe, weil das dann doch an meinem Thema vorbeiging. Vielleicht sollte ich es wieder. Und jetzt diese zweite.
Ja, ich muss sagen, ich habe beide ihre großen Bücher gelesen. Sie hat über Putin ja ein großes Buch geschrieben, Das verborgene Gesicht. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Titel. Irgendeine Putin-Biografie, die ich sehr gut fand. Und ein Buch Zukunft ist Vergangenheit oder irgendwas mit Zukunft. Der
Zukunft
Titel,
ist Geschichte.
Zukunft ist Geschichte, Zukunft danke. Ist Geschichte. Den habe ich sogar auf Englisch gelesen, weil ich den unbedingt schnell lesen wollte, bevor er dann in der deutschen Übersetzung schon war. Die fand ich beide gut, ob damals. Jetzt, ich habe immer das Gefühl, okay, sie ist eine Russin und sie sieht das irgendwie durch die russische Brille. Und Russen, wenn die sich über den Ukraine-Krieg äußern, werden sie sicherlich, und das denke ich auch zu Recht, werden ihre Worte genauer in die Waagschale gelegt und guckt, was sagen die da. Weil die Russen sind es, die da diesen Krieg führen.
Also du kritisierst die mangelnde Sensibilität.
Ja? Das, so könnte man es ausdrücken, ja.
Okay, es gab doch auch im Herbst oder so schon mal eine Äußerung von ihr oder einen Text von ihr, der unter Ukrainern sehr negativ aufgefasst wurde, ne? Wo sie, ich weiß nicht mehr im Detail, was sie geschrieben hat, aber auch so diesen, trotz aller Putin-Kritik und trotz aller Kreml-Distanz, doch so einen imperialistischen Blick auf die Ukraine hat durchschimmern lassen. Kann sich von euch da noch wer an Details erinnern?
Nee.
Ich jetzt auch nicht mehr.
Ja, lass uns das mal rausfinden. Und
also ich bin mir sehr sicher, dass es da schon mal was gab und dass das auch so ein bisschen möglicherweise zu einer
Vorgenommenheit. Vielleicht weiß ja eine Hörerin oder ein Hörer von uns,
was möglicherweise.
Und schreibt uns das. Klärt uns auf. Wir wissen ja auch nicht alles.
Ja. Ich möchte vielleicht abschließend zumindest noch zu dem Artikel sagen, ich will sie nicht verteidigen, aber sie war auch in der Ukraine, sie war auch in Butscha zum Beispiel. Es sind schon einige interessante Informationen in diesem Text drin, fand ich. Über den Wiederaufbau in Butscha zum Beispiel. Deshalb ist der Text per se nicht komplett schlecht, finde ich. Also er lohnt sich schon zu lesen, aber er hat halt wirklich ein paar wirklich kritische Punkte, wie sie Selenskyj darstellt, wie sie insgesamt so ein bisschen den Ton lässt. An einer Stelle schreibt sie wirklich, die Ukraine kann den Krieg nicht gewinnen oder so. Und dann, wir können das vielleicht ja am Ende noch verlinken in Twitter. Ich habe mir noch so ein Video anguckt, ein englischsprachiges von zwei Ukrainern, die manch in irgendwas mit Toronto im Titel wahrscheinlich in Amerika, die quasi auch über diesen Artikel reden. Das ist ja auch interessant, was die Ukrainer dazu sagen, dass sie sagen, wie maßt sich die Gessen an, zu sagen, ja, die Ukraine kann den Krieg ja eh nicht gewinnen.
Ja, der Satz fällt oft eben. Ich habe auch jedes Mal Bauchschmerzen. Wollt ihr mir einen Gefallen tun und Aristowitsch überspringen jetzt, weil wollten wir eigentlich ansprechen, thematisch wäre das jetzt passend, aber ich habe keine Lust auf den.
Nö, Aristowitsch finde ich ist auch im Moment in der Öffentlichkeit so wenig von Bedeutung, dass wir gerne hier gar nicht auf ihn eingehen müssen heute, denn nochmal Mascha Gessen von mir zum Abschluss. Fehlende Sensibilität, wenn man Menschen in der Ukraine vorwirft, im Bunker zu sein. Ja, da auf jeden Fall fehlende Sensibilität. Das ist schon ein sehr seltsames Verhalten von ihrer Seite, gerade weil sie Tschetschenien gut kannte und die Kriege in Tschetschenien. Und du sagtest es, sie war auch in Butscha, daher schwer zu erklären, schwer zu verstehen. Dieses Politbashing gegen Selenskyj fände ich in Ordnung, wenn sie aus irgendeinem Grund am politischen Diskurs in der Ukraine teilhaben wollen würde. Das tut sie nicht. Mir scheint sie viel zu weit entfernt von den Dingen in der Ukraine. Wenn nicht noch Negativeres. Und auch ich schätze ihre bisherigen Werke sehr. Hier, Der Mann ohne Schatten war der Titel im Deutschen, glaube ich, eines ihrer Bücher über den Aufstieg Wladimir Putins. Sehr empfehlenswert nach wie vor.
Der Mann ohne Gesicht, glaube ich.
Der Mann ohne Gesicht, genau, nicht ohne Schatten. Der Mann ohne Gesicht, ja, richtig. Genau. Denn alles, was sie sagt, das ist ja eine Putin-Lesart. Wenn sie da von Diktatur spricht oder, also für mich klang da auch so ein bisschen die querdenkende Stimme des Volkes von 2020, als Maskenpflicht eingeführt wurde. Das ist ja Diktatur. Ja, wenn du Pandemie hast, trägst du Masken. Wenn du Krieg hast, bist du im Bunker. Das ist Realität, Frau Gessen. Wenn Saluzhny sich eine Drohnenarmee wünscht, dann mag das vielleicht auch ein Zeichen sein, welches er in Russland gelesen hat, denn ihr habt es bestimmt mitbekommen. Über Moskau fliegen die Hexen. Er ist wieder da. Der Teufel. Es gab die Premiere von Meister und Margarita in Moskau. Der Film ist angelaufen und hat in der ersten Woche alle Rekorde gebrochen, also in russischen Maßstäben und irgendwelche 8 Millionen Dollar umgerechnet eingespielt. Und ja, Großereignis aus ganz, 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 ganz vielen Gründen. Und an vielen Stellen dieser Geschichte habe ich gedacht, welch ein Timing, was für ein großartiges Timing mit diesem Film. Aber was ist überhaupt passiert? Warum Ereignis? Was ist Meister und Margarita? Wer, Dimitri, kannst du es kurz zusammenfassen, was Meister und Margarita ist?
Auf gar keinen Fall kann ich das zusammenfassen. Bulgakov, Meister und Margarita, mehr weiß ich nicht. Ich bin ein Kulturbanause, sorry.
Sehr gut. Dann hast du dich vor vielen Einflüssen ja gut gerettet, denn wärst du in der UdSSR aufgewachsen oder auch danach in der Russischen Föderation, dann wäre das eine Geschichte, ein Roman, an dem du nicht vorbeigekommen wärst. Es gibt kein Buch, kein Roman, keine Story, die im 20. Jahrhundert so gehypt wurde wie Meister und Margarita. Ja, zwischen 28 und ich glaube 1940 entstanden, von Michail Bulgakov geschrieben. Lange durfte es nicht veröffentlicht werden. Clinch mit Stalin, der ja die feinen Künste sehr liebte und sich deshalb auch sehr sorgsam um sie kümmerte. Verbot für die Theaterstücke von Bulgakov. Posthum kam dann eine zensierte Fassung 66, 67 raus und dann 68 gab es in der UdSSR die erste unzensierte Fassung von einem estnischen Verlag herausgegeben und es wurde ein Kultbuch. Ja, ein Kultbuch, welches dann noch einmal eine Renaissance in den 90er Jahren erlebte, als die Perestroika durchbrach. Menschen kennen es auswendig, es wird aus dem Buch zitiert, es galt lange Zeit als unverfilmbar, es hat einen hohen, wie gesagt, gehypten Legendenstatus in Russland bis auf den heutigen Tag. Kurz für die, die es nicht kennen, worum geht es? In diesem Buch gibt es zwei Handlungsstränge. In dem einen Handlungsstrang spielt in den 1930er Jahren, kommt der Teufel nach langer Zeit mal wieder zu Besuch nach Moskau und schaut, was sich da in der Zwischenzeit getan hat. Im zweiten Handlungsstrang wird von der Begegnung von Pontius Pilatus mit Jeschua Hanotzri erzählt. Wie er, Pontius Pilatus, der römische Gouverneur, in die Zwangslage kommt, diesen Jeschua abzuurteilen. Die Geschichte ist ja in anderer Fassung weltbekannt. Und beide Geschichten überschneiden sich, als klar wird, dass die Pontius-Pilatus-Geschichte eine Story ist, die ein Schriftsteller geschrieben hat, der sich nur der Meister nennt und in einer sehr tragischen Liebesbeziehung mit eben jener Margarita ist. Dieser Schriftsteller kommt in die Psychiatrie als Dissident und Margarita wünscht sich nichts anderes so sehr, als dass alles wieder so wird, wie es war. Und da ist ja jemand in Moskau, der ihr dabei helfen kann. Sie schließt diesen Pakt mit dem Teufel und alles Weitere, was in diesem Buch passiert, könnt ihr euch jetzt auch als Blockbuster-Film anschauen. Zumindest hoffen das viele, die sich den Film in besserer Qualität anschauen wollen als abgedrehtes Kinovideo. Aber warum überhaupt Ereignis? Warum dieser, ja, jetzt auch Skandal um das Ganze? Im Trailer zu diesem Film wird eine Passage hineingebracht, die nicht aus dem Buch stammt. Denn in dem Buch wurde das Manuskript mit Pilatus ja gar nicht veröffentlicht, sondern der Meister hat es vernichtet, weil er es ja nicht publizieren durfte. Unter den Repressionen von Stalin der 30er Jahre. Im Film werden seine Werke aber aufgeführt und einer dieser sowjetischen Kunstbeauftragten stellte dann öffentlich die Frage, wie es denn sein könne, dass dieses reaktionäre Stück Pilatus nicht nur publiziert, sondern auch aufgeführt wird. Und genau diese Frage stellte sich unser Top-Propagandist Wladimir Solowjow am Wochenende auch in seiner großen Propaganda-Talkshow. Wie kann es sein, dass ein teilweise von staatlichen russischen Geldern finanzierter Film nicht nur gemacht wird, sondern auch gezeigt wird und dort seine antitotalitären, seine antirepressiven, seine Antikriegsbotschaften verbreitet? Ja, wie kam es dazu? Was ist passiert? Der Film eigentlich sollte schon vor einem Jahr auf den Markt kommen, aber man hat davon abgesehen, weil ja, aus bekannten Gründen. Denn wir haben es hier mit einer internationalen Produktion zu tun und der Regisseur ist interessant, Michael Lokshin oder Michael. Der stammt aus einer Familie, die in den 80er Jahren in die UdSSR eingewandert ist. Und er, Sohn dieser Familie, wurde dann als Regisseur für Meister und Margarita angeheuert. Als Olaf Scholz aber am 27. Februar 2022 die Zeitenwende verkündete, war Michael Lokshin schon mit gepackten Koffern am Flughafen in Moskau und sagte, das wird dann hier oder auch besser nicht, denn dieser Krieg geht nicht. Und hat damals bei Facebook auch ganz klar gemacht, dass hier eine aggressive Invasion passiert. Er ist wieder in den USA, wo die Familie damals herkam und unterstützte auch mehrere ukrainische Organisationen. Hat in den letzten zwei Jahren vor Veröffentlichung des Filmes wenig interessiert, wird aber jetzt hochgespült. Ja, und jetzt haben wir diesen Film mit diesem Einspielrekord und er knüpft an dieses Medienereignis des Slova Pazana Ende des letzten Jahres, die Kriminalserie aus den 80er Jahren in Kasan mit den Bandenkriegen, dass wir es wieder mit einem unerwarteten medialen Event zu tun haben. Und Das besondere Ironische noch an der Geschichte ist, dass die Familie von Lokschin, diesem Regisseur, der uns jetzt dieses Werk hier präsentiert hat, dass seine Familie damals aus den USA nach Moskau gegangen ist, als politische Flüchtlinge. Es waren so Wagenknecht-Leute. Ja, und der Sohn sorgt jetzt zu bester Zeit für diesen Film. Was ganz interessant ist, noch als wirklich fast schon metaphysisches Timing, in dem Film, in der Geschichte selber, geht es um eine konfiszierte Wohnung. Die ist legendär geworden. Ja, die gibt es auch. Und da werden, glaube ich, heute noch Führungen gemacht. Das ist ein bekannter Ort in Moskau, in dem diese ganzen mysteriösen Sachen geschehen, der Teufel eine Zeit lang gewohnt hat. So, und diese konfiszierte Wohnung, das ist jetzt gerade wieder aktuell, weil die Duma in der letzten Woche jetzt auch die dritte Lesung eines neuen Gesetzes geschafft hat, nachdem man Vermögen und Immobilien von Verrätern des Landes demnächst auch ganz legal konfiszieren kann. Also, würde ich sagen, Kino und Realität gehen in Russland gerade ganz hervorragend Hand in Hand. Hat natürlich eine gewisse Schizophrenie, weil wir im Moment überhaupt nicht wissen, wie diese schizophrene Metamorphose jetzt weitergehen wird. Ja, wir haben ja noch Nadjezhdin, diese Putin-Damoy-Leute, also Frauen von den Mobilisierten. Was sich da dieses Jahr noch verschieben wird, wie viel Repression wir sehen werden, denn so eine gewisse Lust am Sadismus nach innen beobachten wir gerade. Es scheint, dass Putin eher wenig am Kriegsgeschehen interessiert ist, sondern sich gerade eher ganz auf diese innenpolitische Stimmung einzustellen. Denn letzten Endes muss er ja dann ab März Mobilmachung oder was auch immer bekannt geben und gucken, wo dieses 2024 noch hinführen wird. Aber bis dahin fliegen die Hexen über Moskau.
Und vielleicht schickt sie auch. Stefan, wie du das zusammenfassen kannst, Wahnsinn.
Es ist ein sehr, sehr interessantes Thema und ich habe mich eine Zeit lang sehr delektiert an der letzten Verfilmung von Meister und Margarita von 2005. Das war eine Miniserie. Und werde mir bei Gelegenheit auch die neue Verfilmung angucken. Nur mein Problem damit ist, einerseits, es ist ein gehypter Roman. Also alle Kultanhängerinnen und Anhänger mögen Verständnis für mich haben, wenn ich sage, das Ding ist halt hoch aufgebläht. Für mich beginnt die russische Literatur erst in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts wirklich interessant zu werden. Alles, was vorher war, war immer irgendwie mit Sowjetsoße oder sowas. Und so auch Meister und Margarita. Es gibt wunderbare Passagen in diesem Buch und auch in der letzten Serie. Nur, was sie jetzt gemacht haben, mal schauen. Denn die Serie, das waren 8 Stunden. 8 Stunden für diesen Roman, das ist immer noch viel. Das Ganze jetzt in 2,5 Stunden, 3 Stunden zu machen, mal sehen. Aber vom Trailer her fand ich interessant, dass das Ganze weitaus düsterer und ernsthafter noch ist als diese russische Serie von 2005, die hervorragende Schauspieler hatte, aber insgesamt auch sehr, sehr als fast schon als also Komödie teilweise daherkam, fand ich. Und den Bösewicht spielt auch, gucken wir mal, kennt ihr euch aus im deutschen Kino? Ich nicht, gar nicht.
Das Gesicht habe ich wieder erkannt, aber...
Der heißt August Diehl. Der spielt nämlich den Teufel Voland. Ja, schauen wir mal an, ob wir ihn zu sehen bekommen, diesen Film, der uns weitere schizophrene Metamorphosen der russischen Gesellschaft entgegenbringt.
Der Regisseur, Michael Lokshin. Ja?
Ja.
Wo ist der jetzt?
Der ist in den USA. Der ist wieder 27. Februar, war der, nein, der, okay. Der hat mit der Sache abgeschlossen.
Und der Film wurde jetzt irgendwie ohne ihn zu Ende gedreht und veröffentlicht? Oder wie?
Das ist noch ein Witz an der Sache. Denn die Leute, die sich jetzt inhaltlich über diesen Film aufregen, ja, sind die gleichen, die aber auch betonen, ja, der Lokschin, der wurde ja schon vor 2 Jahren, hat er den Film einfach gedreht, seitdem haben wir in Russland alles gemacht. Ja, okay, das ist halt euer Film, den ihr, könnt ihr es zumindest nicht auf diesen Chodorkowski, Ukraine-Nazi, Agenten, Spion, wie auch immer, Überläufer dann drehen. Also die Situation sind so ein bisschen hilflos gerade, aber Solovyov zum Beispiel auch, der hat ja mit Nadjezhdin gerade viel zu tun, er muss sich da ja eintunen, dann mag man ihm nachsehen, dass er sich nicht auf alles vorbereiten kann. Aber die sind alle ziemlich, die Messer werden jetzt gewetzt in dieser ganzen Unterhaltungsindustrie. Ja. Die lauteste Stimme gegen Meister und Margarita war ja Kyosayan, der Ehemann von Simonyan, der ja auch mit seinem Pilorama diese ganzen Propaganda-Drecksendungen da macht. Und die
wetzen Lust, alle die Messer. Genauer weiterzumachen? Ist doch ein interessantes Thema. Also die Künstlerszene in Russland. Man hat da auch politischen Bezug. Ne? Jetzt wurde diese Rockband in Thailand verhaftet. Mhm. Die ganzen Exilianten im Ausland, die sind interessant. Da gibt es auch viel zu berichten. Wollen wir da weitermachen mit?
Ja, es ist sehr boulevardesk, aber auch, glaube ich, sehr unterhaltsam. Denn spätestens seit dieser Golaya Vichirinka, dieser Nacktparty im Dezember, ist ja das große Messerstechen jetzt dabei. Eine besondere Rolle.
Mit Messerstechen? Messerstechen meinst du, dass da Verteilungskämpfe stattfinden?
Ja, die liefern jetzt alle einander ans Messer.
Verraten sich.
Sobchak, also hier unsere alte Blondine Sobchak, hat lang recherchiert, bis sie herausgefunden hat, dass es niemand anderes als Nikita Michalkov war, der Putin das Video von der Nacktparty gezeigt hat. Mhm. Ja, Michalkov, dieser damalige, hier auch Film, ne, Filmregisseur, Schauspieler mit einem Ego bis zum Mond, Oscar-Filmpreisträger, der absolut zuzutrauen, ne, dass er sich da jetzt gerade aufspielt als der große, neue, ideologische Kurier des Zaren. Ja, es ist absolut, plausibel. Und wie dann jetzt auch ausgeteilt wird, er hat ja ein langes Interview in der TASS gegeben, wo er dann sich inszeniert als Entscheider über Leben und Tod. Pugatschowa, die soll wegbleiben. Aber andere, denen kann man verzeihen, wenn sie zurückkommen. So also wird gerade da geredet. Aber es wird, die Unterhaltungsindustrie muss sich dann ja diesen neuen Elitenplänen anpassen. Und es wird ja gruselig mit der neuen Elite. Denn wir haben dann ja so es kommt die Elite, wie wurde das hier noch genannt? Ich glaube, das war Michael Naki, kann mich aber auch irren. Die neue Elite der, das war Nevzorov natürlich, die Liga der Amputanten. Also Theater sollen sich ja schon mit den Helden der speziellen Militäroperation zeigen. Und dann hast du die ganzen Leute mit ihren amputierten Gliedmaßen. Und ja, herzlich willkommen. Hier kommt die neue Elite. Daraus wird sich die neue Duma-Elite, die neue Elite im Staatsapparat bilden, so der Plan. Und jetzt mach mal eine Alchemie zwischen dieser ganzen bisherigen Unterhaltungselite, ne, mit ihren 20 Jahren postmodernen Gazprom-Partys, die jetzt zusammengebracht wird mit dieser neuen Elite der Amputanten. Das wird unterhaltsam werden, ja, das wird krass werden. Aber das kommt jetzt in Gange.
Stefanie, ich fürchte, wir verlieren Markus und Thomas hier gerade. Mit dem Thema. Ich sag mal schnell, womit ich mich beschäftigt habe. Ne? Da gibt es ja diese Rockband in Thailand, die wurde BI2. Die waren in Thailand auf Tour. Und warum waren sie da? Weil viele Künstler, die beim Kriegsausbruch 24 Februar 22 bei dem großen Krieg entschieden haben, rauszugehen, aus Russland zu flüchten und ja, weiterleben von dem Exilanten. Sie treten also auf, ob es jetzt Musiker sind oder Rapper oder ja, Filmstars oder Komiker, Stand-up-Comedians oder so, ja, sie treten dann halt vor den Exilanten auf. So, da haben sie ja schon mal das Problem, dass der Markt kleiner ist. Ja, nach Thailand, nach Israel, in die USA, nach Deutschland zu fliegen, da kommst du ein paar Jahre über die Runden, das war vielleicht auch bei vielen der Plan, aber eben nicht das ganze Leben. So. Und alle, die nur im Westen überwintern wollten und zurückkommen wollten, stehen jetzt vor der Frage, zurückkehren oder nicht. Und das Putin-Regime setzt auch den Rückkehrern ja, Bedingungen. Da gibt es so richtig einen Deal. Ne? Was musst du tun, wenn du zurückkehrst? Und wie schlimm müssen deine Verfehlungen vorher sozusagen gewesen sein? So, und an dieser Rockgruppe, ich weiß nicht, ob da ein Exempel statuiert werden musste oder Putin da irgendwie Macht demonstrieren wollte. Auf jeden Fall hat er versucht, sie von Thailand nach Russland bringen zu lassen. So, und Thailand hat dann aber sie nach Israel ausreisen lassen. Also die Band, die haben dann auch andere Pässe. Ne? Ein Teil hatte israelische Pässe, ein Teil hatte, ich glaube, australische oder neuseeländische Pässe oder so. Irgendwo da. Und die Behörden von Australien und Israel haben sich natürlich eingeschaltet und sie durften am Ende jetzt ausreisen nach Israel. So nochmal gut gegangen. Ne? Aber du hast halt trotzdem diese ganze Problematik mit den Rückkehrern. Ein anderer Fall, der Rapper Morgan Stern, den hatten wir auch schon, so einer, der komplett tätowiert ist im Gesicht und so weiter, der hatte auch mal einen Clash mit Patruschef. Möglich, dass wir da sogar hier schon mal besprochen haben. Da ging es dann um Steuern und so weiter. Der war in den Vereinigten Arabischen Emiraten, also Dubai oder so, ne? Da, wo die reichen Russen dann gerne hinfliegen. Da hat er sich in den letzten beiden Jahren im Grunde aufgehalten. Und der hatte jetzt auch Schwierigkeiten, von Thailand, von einem Auftritt zurück in die Emiraten zu kommen. Ist, glaube ich, nicht ins Flugzeug gelassen worden und die haben auch eine Einreisesperre gegen ihn verhängt. Russland nutzt seine Macht im Ausland, um den Exilanten das Leben schwer zu machen. Den Preis zu erhöhen für ihre Abwesenheit und ihre demonstrative Abkehr vom Regime. Na, das geht nicht. Und ja, da geht es also nicht nur darum, dass Leute aus dem Fenster fallen oder irgendwie einen vergifteten Tee trinken, sondern einfach finanzielle Einbußen haben, dass Business schlecht gemacht wird. Ne? Maxim Galkin zum Beispiel, der hat in den Emiraten, das ist der Mann von Pugacheva, er hat eine Strafe in den Emiraten sogar bekommen, eine Ruhrgeldstrafe, weil die Behörden auf ja, die haben seinen Auftritt untersucht und natürlich hat er sich gegen Putin kritisch geäußert und hat dann in den Emiraten Strafe bekommen, weil er sich antirussisch geäußert hat. Also sprich, der lange Arm des Kremls erreicht den in den Emiraten. Ja. Und man sieht halt von einem von Russland zentral gesteuertes Programm gegen diese Exilanten. Wozu? Was ist das Ziel? Machtdemonstration, diesen langen Arm demonstrieren. Wir können euch überall erreichen, damit das die anderen auch sehen. Dann eine Konsolidierung des Exils unterbinden, also die Konzerte. Das sind natürlich auch die Orte, wo sich Russen zusammen treffen, zusammen sich fühlen als Exil. Ne? Sonst bist du ja alleine. Du findest ja nicht sofort irgendwie als russische Community zusammen, sobald du das Land verlassen hast und baust dann eine Exilarmee zur Befreiung Russlands auf, eine freie russische Armee oder sowas wie in Syrien. Ne? Tust du nicht, du bist ganz zerstreut, zersplittert. Und auf diesen Konzerten kommst du zusammen. Das ja, ist auch ein Problem für den Kreml, diese Zusammenkünfte. Ja, und dann natürlich auch die Businessfrage. Ne? Die Leute sollen nicht im Ausland verdienen können, sie sollen auf den Heimatmarkt Russland angewiesen sein. Und ja, diese Front wird nicht beachtet vom Westen. Aber für Putin, für das Regime ist das nicht minder wichtig, wie die militärische Lage gerade in der Ukraine.
Das unterstützt, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass sich Putin jetzt in seinem Wahlkampfspektakel in Richtung Innenpolitik orientiert und sich gerade nicht sehr für den Krieg eigentlich interessiert. Also die inneren Reihen müssen gesäubert werden. Damit möchte er sich beschäftigen. Und bei allen nachvollziehbaren Erklärungen, die du gebracht hast, Dimitri, würde ich hier aber auch immer auf den guten, eingeübten, heimischen, russischen Sadismus setzen. Ja, man macht das, weil man das kann. Man möchte diesen Menschen das Leben zerstören. Man möchte sie erniedrigen. Man möchte sich groß fühlen, indem man andere klein macht. Das ist hier für mich eine ganz, ganz klare Triebfeder. Für mich war es auch sehr schön zu hören, dass die diplomatischen Bemühungen, denn Dimitri, du hast es gerade sehr undramatisch erzählt, dass Thailand sie dann nach Israel hat ausreisen lassen. Vorab gab es eine ganze Kriminalgeschichte, in der die Bandmitglieder in einem Migrationsheim interniert waren und doch nach Russland extradiert werden sollten, dann doch nicht, dann sollten sie nach Israel, aber mit Flug über Moskau und all solche Sachen spielten sich ab. Israel und die BRD sollen sich diplomatisch so sehr eingesetzt haben, dass Thailand letzten Endes dann doch die Finger davon gelassen hat, weil zu viel Ärger und Tourismus einbußen lassen, weil dann doch, das ist dann doch die Korruption aus Richtung Russland nicht wert.
Ja, genau. Vielleicht ein kleines Detail noch. Vor Jahren, vor dem großen Krieg, gab es eine Frau, Nastja Rybka, hieß die, glaube ich. Kennst du die? Es war eine Callgirl, nenne ich sie mal so, die mit einem Oligarchen verbandelt war. Deripaska? War das Deripaska? Ja. Ich glaube, ne? Auf einer Yacht. Und sie hat sein Gespräch mit seinen Leuten heimlich aufgenommen auf Handy. Und dort hat er dann über seine politischen Pläne und was er alles für Putin da erledigt gesprochen. Also da kommt Victoria Nuland vor und was nicht alles. Ich glaube, Victoria Nuland ist dann die Freundin von Deripaska, weil er Kontakt zu ihr hat. Ne? Also man weiß ja, Putin nutzt die Oligarchen als Machtinstrument. Und Deripaska ist einer davon und das hatte sie aufgezeichnet. So, und dann ist sie geflohen, ich glaube auch nach Thailand oder war gerade in Thailand und hat ihre Blogger-Tätigkeit danach gegangen. Viele Russen sind in Thailand und dann wurde sie dort festgenommen. Ich glaube, Patruschew ist runtergeflogen und hat das mit denen geregelt, mit den Militärs in Thailand. Wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob es nicht Myanmar war oder Thailand. Ich glaube Thailand.
Nee, es war Thailand.
Thailand, ne? Und auf jeden Fall ist es so, die letzten Worte von dem waren jetzt, von Deripaska, glaube ich, waren, jetzt kannst du im thailändischen Knast verrotten. Ja. Und dieser lange Arm des Kremls, der ist halt Realität. Er, auch wenn er hier bei uns in Medien nicht beachtet wird, in Russland weiß man davon. Ja, weil es ist dir halt viel näher, wenn der Kollege oder der Bekannte aus dem 12. Stock in Moskau gefallen ist, obwohl er gesagt hat, ich werde das niemals tun und dann ist er doch gefallen. Ja, du hast halt einfach Angst. Du hast Angst und du fühlst dich nicht geschützt. Könnt ihr euch noch an den Mann erinnern, der diesen Doping-Skandal hat auffliegen lassen, der in den USA ins Zeugenschutzprogramm gekommen ist? Ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, irgendwas mit Otschkow hinten. Das ist die einzige Möglichkeit. Also du musst wirklich sehr viel Glück haben. Ja, und die westlichen Gesellschaften tun da für diese Menschen leider nicht sehr viel. Ja. Bin ein bisschen vom Weg abgekommen.
Nee, ist richtig. Ich finde auch deinen Schlusssatz hier an der Stelle genau richtig, denn wir sehen ja, dass nur aus Russland raus nicht reichen wird. Ah, du musst deine Entscheidungen ja treffen, wo du dich und wie du dich dann auch positionierst. Und der Sänger von B2 sagte dann auch noch, als sie dann in Israel angekommen sind, dass er und Ya Israel Abajayu. Also Abajayu hier mit, ja, vergöttern, das klingt immer so ein bisschen seltsam in der Übersetzung. Also er ist wirklich, er schätzt diesen Staat so sehr, der ihm da gerade auch, ja, können wir sagen, das Leben ja auch gerettet hat.
Ja, ich könnte da eine private Geschichte gerade erzählen, wenn ihr wollt. Nur ganz kurz, 2 Minuten. Als wir hier 93 nach Deutschland gekommen sind, haben viele, sind dann nochmal zurück zur Heimat und haben dort ein Auto zum Beispiel rübergefahren, weil der Markt war, es gab sehr viel Nachfrage nach westlichen Autos, deutschen Autos. So. Und dann ist mein Vater da rübergefahren und hat versucht, so einen alten Audi 100 zu verkaufen. Hat er verkauft, hat er viel Geld mitgemacht. Dann ist er zurückgekommen und an der Grenze Belarus-Ukraine, glaube ich, ist er festgenommen worden, weil er in Kirgisien, da wo wir gewohnt haben, wo unser Haus noch war, Tabak gekauft hat und das für meinen Opa hier nach Deutschland bringen wollte, weil der da so speziell Tabak geraucht hat und mit den Deutschen nicht klarkam. So. Und die haben dann gesagt, dass Drogen drin, dann bist verhaftet, Pass weggenommen, ins Hotel gesperrt, ohne Pass an der Grenze und gesagt, ja, 10.000 D-Mark damals oder ein westliches Auto. Also du hast hier gerade ein Auto weggefahren, also hol uns noch ein zweites. Kannst auch ein zweites dann besorgen. Und wir hatten keine 10.000 D-Mark und auch kein zweites Auto. Das war es im Grunde mit unserer Familie damals. Und dann sind 2 deutsche Beamte nach 3 Tagen aus der Botschaft gekommen. Und einen Tag später war er zu Hause. Und wenn ich diese ganze Geschichte hier mache, mit Podcast, mit Blogging und so weiter, dann kommt es auch daher, weil ich den Wert der Demokratie, des Rechtsstaats vielleicht auch viel mehr schätzen kann, weil ich auch weiß, wie es ohne ist. Ich weiß, was passieren wird, wenn hier die AfD in die Macht kommt. Oder wenn ich nach Russland zurück muss, zum Beispiel. Ja. Und ja, egal, mache ich mir mal einen Punkt an der Stelle.
Ein sehr schöner Punkt, den du uns hier geliefert hast. Und ich glaube, wir können uns dem alle nur anschließen mit dieser Erfahrung oder auch mit deiner emotionalen Beteiligung, die du an diesem Podcast und an allem, was wir hier machen, hast. Beteiligung. Wenn ich an der Stelle sagen darf, dass es nur noch 3 Wochen sind, bis dieser neue russische Krieg sein 2-jähriges Jubiläum begeht. 3 Wochen, 24. Februar 2024. Wir beteiligen uns auch. Und Thomas Löhrs, wo sind wir zu finden? Was machen wir am 24. Februar 2024?
Mikro.
Entschuldigung, ich war stumm. Wir werden, also ich auf jeden Fall, am 24. Februar, am Samstag, in Bonn auf dem Münsterplatz zu finden sein. Es werden ja am 24. ist ein Samstag, das heißt, da werden an vielen, vielen Städten werden Demonstrationen stattfinden. Ich weiß auf jeden Fall von Köln schon, von Aachen. Ich bin sicher, in jeder großen Stadt wird es eine Demo geben. In Bonn ist sie ab 18 Uhr und davor werden so ab 10, 11 Uhr bis in den Nachmittag gibt es da Stände auf dem Münsterplatz in Bonn, wo verschiedene politische Parteien sich präsentieren werden und auch Vereine. Und ich wurde von einem Bonner Ukraine-Verein, die Ukraine in Bonn, gefragt, ob ich mich auch mit einem Stand dort präsentieren möchte, weil ich so ja durch meine Twitter-Aktivitäten so ein bisschen als der Literaturexperte, was Osteuropa angeht, gelte. Und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen. Und das heißt, ich bin auf jeden Fall dabei, Stefan auch. Wenn ihr uns mal persönlich kennenlernen wollt, kommt gerne am 24. Februar, Samstag, nach Bonn auf den Münsterplatz. Da werdet ihr uns finden.
Ja, da werdet ihr uns finden, Thomas, genau wie du sagst, und ich freue mich sehr drauf. Ich werde dann etwas später kommen, um dir auch alle Bücherstapel nach Hause tragen zu können, denn ihr wisst, Thomas Löhrs wird da auch über seine Rezensionen sprechen können. Und ja, wenn ihr Lust habt, mit uns zu reden, wir sind am 24. Februar in Bonn. Was gab es sonst noch in der letzten Woche? Meine erste Frage. Markus Pölking, du weißt, dass ich kein großartiger Kenner und Konsument deutscher Medien bin. Daher, das ZDF schickt einen rasenden Reporter nach Mariupol. Was war das?
Ja, so ist es geschehen. Armin Körper heißt er, ne? Oder Körper?
Körper.
Körper, genau, Körper heißt er. Der Chef des, also der Chefkorrespondent des ZDF in Moskau seit Herbst vergangenen Jahres ist nach Mariupol gefahren und hat dort ja im Prinzip sich angeguckt, was so los ist. Und ist dann in einer Schalte, zum Format von ZDF heute zugeschaltet worden, wo im Prinzip dann ja Leserfragen, ne, die online eingingen, erörtert wurden. Ich will jetzt gar nicht so sehr auf die Details eingehen, was er da gesagt hat. Ne, das ist ja, glaube ich, die Woche über schon lang und breit diskutiert worden und jetzt keine Neuigkeit mehr. Fragen, die ich mir stelle, so aus einer redaktionellen und journalistischen Perspektive, ist, wie sind die eigentlich da hingekommen? Ne? Also, ich glaube, da ist das ZDF noch eine Stellungnahme schuldig. Haben die das von sich aus beantragt? Ist es ihnen angeboten worden? Das ist meines Erachtens ein relevanter Punkt. Ich sag mal so, auf der einen Seite gibt es sicherlich ein öffentliches Interesse zu wissen, was in Mariupol passiert, wie das Leben da ist. Und man kann als Redaktion schon sagen, da schicken wir mal wen hin. Das wäre auch in gewisser Hinsicht ein Scoop. Darauf ist das ZDF als öffentlich-rechtliches Medium eigentlich nicht unbedingt angewiesen, weil es ja keinen wirtschaftlichen Erfolg erzielen muss. Es hätte also die Dinge zumindest mit ein bisschen mehr Bedachtsamkeit angehen können. Ne, dann haben wir zum einen den Punkt, dass es ukrainisches Recht bricht. Das ja, muss dann letztlich die Redaktion abwägen, ne, was sie jetzt als wichtiger befindet, dass man jemanden nach Mariupol schickt, der da mal nach dem Rechten sieht und Eindrücke von vor Ort einholt, oder dass man sich an internationales Recht hält und dass dieser Korrespondent auch zukünftig vielleicht nochmal in die Ukraine einreisen kann, ohne verhaftet zu werden, wenn er die Grenze überschritt. Ja, diese Abwägung kann man ethisch sicherlich diskutieren, kann man so und so auslegen. Und dann gibt es den Punkt, er selbst hat ja in der Schalte gesagt, können uns da absolut frei bewegen. Wir werden hier meines Erachtens nicht kontrolliert. Weiß ich nicht. Also, das ist ein erfahrener Journalist mit einem erfahrenen Team um sich herum. Ich gehe grundsätzlich davon aus, dass sie solche Dinge einschätzen können. Anders kann ich mir nicht vorstellen, dass Russland da in diese Stadt westliche Journalisten einreisen lässt und dann sagt, ja, macht mal und geht Bescheid, wenn er wieder ausreist. Also das kann ich mir schwer vorstellen. Und da kommen wir dann zum nächsten Punkt. Du schickst ihn hin und er holt da Eindrücke. Sagt dann Dinge, die im Detail vielleicht auch nicht immer gestimmt haben. Also diese Sache mit dem Theater ist ja sicherlich ein Punkt, wo er sagt, er hätte Schauspieler getroffen, die sich freuen, dass sie endlich wieder Russisch sprechen können, auch wenn ihr Theater völlig zerstört ist und da noch irgendwie ein paar hundert Leichen im Keller liegen oder man die mittlerweile vielleicht auch schon irgendwo am Stadtrand beerdigt hat. Und dann kommt raus, es gab auch russische Aufführungen vor dem russischen Einmarsch 22, hätte man ja recherchieren können, da auch mal gucken können, wer denn diese Schauspieler sind und ob das wirklich Schauspieler sind. Also ganz viele Punkte, die unklar sind, wie sie gelaufen sind. Ja, und dann hast du am Ende natürlich den Effekt, den du erzielst. Und ich glaube, da hätte man in der Redaktion vielleicht stärker diskutieren können. Vielleicht hat man es auch, das wissen wir nicht, wir waren ja nicht dabei. Aber nach außen hin hat es doch so ein bisschen den Augenschein, als ob man gesagt hat, wir haben jetzt einen Mann da, dann wollen wir auch sofort eine Schalte haben, soll sofort mal seine Eindrücke schildern. Und da sind dann natürlich irgendwie ein paar Dinge verzerrt oder noch nicht wirklich reflektiert zur Sprache gekommen. Und du hast am Ende des Tages den Effekt, dass plötzlich alle möglichen schrägen Kanäle bis hin zur russischen Botschaft in Südafrika sich freuen, dass da ein deutscher Journalist steht, der sagt, Mariupol ist keine Geisterstadt. Das hat er gesagt. Er hat auch gesagt, dass nur noch ein Drittel der Bevölkerung da ist, dass viel Zerstörung da ist. Dann auch, jetzt bin ich doch kurz inhaltlich, so relativ kritiklos wie Russland siedelt jetzt hier viele Russen an, was ja auch sinnvoll ist aus russischer Perspektive, was aber auch genozidales Handeln darstellt und das thematisiert nicht. Ja, Ende vom Lied ist, ne, also wenn man wen hinschickt, und wirtschaftlich nicht darauf angewiesen ist, das auch sofort an den Mann zu bringen, hätte man ihn auch erstmal zurückreisen lassen können und mal gucken, was bringt er von Material mit und das auch mal einschätzen lassen können von Menschen, die vielleicht in Mariupol gelebt haben bis Februar 22, die da geflohen sind, von Experten einschätzen lassen können. Und dann ein etwas ausgeruhteres Stück zu haben. Ne? Die haben es in dem Format ja versucht einzufangen, indem sie dann noch eine Journalistin aus Odessa zugeschaltet haben, die das Ganze kontrastiert hat mit Erfahrungen von Ukrainern, die aus russischer Besatzung geflohen sind. Und trotzdem bleibt natürlich ein schiefes Bild. Und dieser Auftritt aus Mariupol überlagert das und erzielt natürlich für die russische Propaganda einen Effekt. Und man kann jetzt darüber spekulieren, ob dieser Effekt beabsichtigt war. Ich finde jedenfalls, die Verantwortlichen beim ZDF sollten da vielleicht doch sehr klar Stellung beziehen, warum sie sich entschieden haben, das so zu machen. Gerade auch in diesem Format Sauron 54 kann eine Frage stellen und der Mann in Mariupol muss dann dazu spontan Auskunft geben. Und ob man ausreichend bedacht hat, dass man da möglicherweise instrumentalisiert wird als Redaktion. Ja, das würde ich mir wünschen, hat meines Wissens, glaube ich, noch nicht stattgefunden. Und ja, es sind viele Fragen, viel, was ich da irgendwie noch nicht so ganz verstehe bei dieser Reise nach Mariupol.
Mal ein paar Fragen. Markus Lanz ist beim ZDF oder bei der ARD? Verzeiht meine grobe Unkenntnis deutscher
Realität. Ich weiß nur, dass ich einmal pro Quartal Geld dafür zahle.
Ich glaube, es ist ZDF. Lanz beim ZDF. Schwesig wird jetzt Aufsichtsrat Bevollmächtigte beim ZDF. Weil sie ja in Mecklenburg-Vorpommern, ihr wisst, dumm gelaufen. Und Körper holt jetzt alles aus Mariupol raus. Ich sag mal, es gibt nützliche Idioten, es gibt nur Idioten und es gibt das ZDF. Ja, abschaffen, ne? Wer braucht das? Wer braucht dieses zweite deutsche Fernsehen? Vollkommen wild gelaufene Struktur.
Höherer Zuschriften, oh mein Gott.
Ja, gerne. Ich bin mit der ARD reformiert vollauf zufrieden. Frage mich, das zweite deutsche Fernsehen ist so eine mediale Entscheidung, ich sage mal, der, grob gesagt, Nachkriegszeit bis in die späten 80er Jahre. Da würde ich so den Sinn des ZDF sehen. Mhm. Seitdem ist es seit Einführung der Privatsender, überlaufen, aber gut, man kann ja dran festhalten, aber vor dem Hintergrund, Leute, ich meine gerade Dimitri, wo du immer sagst, hier von wegen nicht nur Unsensibilität vor dem Einfluss russischer Propaganda auf die deutsche Medienlandschaft, sondern auch durchaus gewollte Willkommenskultur für diese russische Propaganda in der deutschen Mediengesellschaft.
Boah, ey, wenn das einzige Problem wäre, wäre ich ja noch okay. Also, es ist doch, wir sind doch offen wie ein Scheunentor, ja, für russischen Einfluss. Wir sagen, wir haben uns hinten ein Kick-Me-Schild aufgeklebt, beziehungsweise wir sind ein Spielfeld, macht mit uns, was ihr wollt.
Und daher sage ich, ZDF, abschaffen, ein Scheunentor geschlossen. Hasskommentare bitte.
Thomas, ist das alles viel zu radikal. Thomas hier, fang uns mal ein, bitte.
Man kann sicherlich an den Öffentlich-Rechtlichen viel kritisieren, aber irgendwie habe ich doch das Gefühl, dass man sowas doch braucht, die unabhängig berichten, die viel Geld bekommen.
Na, ich will ja nur das ZDF abschaffen, nicht die ARD. Die ARD hat wunderbare Seiten.
Ich weiß nicht, ob ich irgendwas abschaffen will. Also ich finde erstmal diese GEZ-Gebühren oder wie die heißen es gar nicht mehr so, ja. Ich finde öffentlichen Rundfunk spitze. So, ich finde, ich weiß nicht, warum sie das so dumm machen, also Entschuldigung, warum sie das so machen müssen, dass andere Leute das ausschlachten, dass sie diesen, dass sie ja so Leute diese Gebühren zahlen müssen, wo jeder Mensch das sofort spürt. Man hätte das auch irgendwie über Steuern finanzieren können. Es ist schwierig, weil dann hast du einen Staat mit drin und so weiter. Kennen wir alle diese Thematik. Ja? Whatever. Ich bin auf jeden Fall ein Mann, der ARD, ZDF, Arte, Deutschlandfunk super findet. Weil ohne sie hätten wir nur die Privaten und dann wäre das noch alles viel schlimmer. Dann könnte man uns einfach kaufen. Ja? So, das erstmal so als Basis. Was die dann bauen und was für Probleme es da gibt. Ja, du hast Schwesig schon angesprochen, das ist auch wieder ein ganz anderes Thema. Ne? Aber ich glaube, Thomas, deine Bauchschmerzen kamen jetzt eben, weil das so eine, wie so eine generelle Kritik an den Öffentlich-Rechtlichen war, ne? Was ich so angehört habe.
Ja. Ja. Ich würde vielleicht noch gerne einen Punkt zu dem, was Markus gesagt hatte, anfügen, in dem Punkt, ob das ZDF zu dieser doch teilweise echt seltsam Schalte sich gar nicht richtig nochmal im Nachtrag geäußert hat. Ich meine, ein Tag nach diesem Vorfall ist nochmal nach Mariupol geschaltet worden zu Körper. Diesmal nur ein 1-2-minütiges kurzes Video, kann man in der ZDF-Mediathek sich angucken, wo Körper gleich am Anfang sagt, das hier ist kein Rechtsstaat, die Ukrainer können sich hier nicht frei äußern. Ich hatte das Gefühl, die haben extra nochmal eine Neuschalte gemacht, um nochmal ein bisschen gerade zu biegen, obwohl Körper dann im Laufe des Beitrags auch wieder sagt, ich finde es wichtig, dass ich hier bin, dass man hier die Eindrücke sammelt von vor Ort, wo ich wieder ein bisschen denke. Aber indirekt hat man, glaube ich, schon auf dieser Schalte durch nochmal einen kurzen Einspieler, der, glaube ich, aber bei weitem nicht so viel Aufsehen mehr erregt wie der erste.
Ja. Ja, aber genau den Unsinn meine ich doch, wenn ich noch mal rein darf und wirklich sagen darf, nein, ich habe nicht die Abschaffung des Öffentlich-Rechtlichen gefordert. Die Diskussion finde ich vollkommen überflüssig. Das ZDF, das war eine ganz klare Kritik an dieser seltsamen Struktur des zweiten deutschen Fernsehens, welches 1,9 Millionen im Jahr für Markus Lanz ausgibt, wofür auch immer, und mir dann einen Körper hinstellt, der meint, es wäre wichtig, dass sein Körper gerade irgendwo ist, damit er irgendwelche Eindrücke sammeln kann. Ein Kriegsberichterstatter ist Ronsheimer in der Art und Weise. Und wenn der Körper jetzt mal zwischendurch mal ein bisschen Ronsheimer-Feeling haben will, dann muss ich dafür nicht öffentlich-rechtlich bezahlen. Dann soll er sich seinen YouTube-Blog machen, sich mit Alina Lipp vernetzen und dann kriegt er bestimmt Termine hin. Aber sich in Mariupol hinzustellen, ja, ich brauche keinen Körper, um zu wissen, dass diese Stadt flächenbombardiert wurde. Dass auf Russisch, ja, Denis Prokopienko Interviews gegeben hat bei der Verteidigung dieser Stadt. Ich brauche dafür kein ZDF. Und es ist, finde ich, auf einem viel höheren Niveau, verzeiht mir einfach Dreck. Dass ich jetzt sagen muss, ja, okay, ich bin froh, dass sich die ukrainische Botschaft in Deutschland eingeschaltet hat. Weil ich denke, dass wir als Gesellschaft Level des Zorns gegenüber so einem Unsinn gerade gar nicht aufbringen wollen oder können oder wie auch immer.
Ja, meint ihr, das wird irgendwelche Folgen haben? Ich tippe ja mal wieder auf. Gar nichts wird passieren. Ich habe immer gewonnen bis jetzt.
Exakt. Wie Thomas ja sagte, sie machen dann noch eine Live-Schalte. Ja, hier ist ein Unrechtsstaat, ist trotzdem wichtig, dass ich hier bin und alles läuft weiter. Ja, genau.
Ja. Ob jetzt Körper jetzt nach Gesetzen der Ukraine die Einreise in die Ukraine verwehrt werden könnte auf ein paar Jahre Lebenszeit, ich weiß es nicht, solange der Krieg dauert. Davon habe ich jetzt noch nichts gehört.
Das müsste eigentlich so sein. Das war ja schon vorher so, wenn du über Russland in die Krim auf die Krim eingereist bist, ne, dass du potenziell ja auch schon damit bedroht warst. Und ich schätze mal, wenn Körper jetzt auf die Idee käme, er möchte in die Ukraine einreisen, ja, könnten sie natürlich festnehmen, wenn er dann am Flughafen oder an der Grenze mit Bezug ist. Und letztlich, ne, also ich finde, man kann da wen hinschicken, wenn man das für notwendig hält. Aber dieses Format, wie sie es gemacht haben, ne, das kannst du jetzt auch nicht mehr einfangen. Ne, natürlich können sie jetzt nochmal nächste Woche ein ausgeruhtes Stück bringen, wo sie viele Dinge irgendwie dann nochmal kontrastieren mit Stimmen von Leuten aus Mariupol, wo sie zeigen, wie viele Friedhöfe da am Stadtrand gewachsen sind. Aber das wirkt dann ja alles so, als ob man jetzt bemüht ist, ein schiefes Bild gerade zu rücken, das man durch diese Schalte erzeugt hat. Und das war einfach völlig unnötig. Man hätte diese Schalte nicht machen müssen. Man schickt da wen hin, der sammelt Material, kommt dann zurück und wenn er irgendwie safe ist, kann er das Ganze mal reflektieren, einordnen und dann kann man dieses Stück von mir aus machen. Aber so wie sie es machen, ist es halt ja einfach im Effekt dienlich nur der russischen Propaganda, die das jetzt ausschlachten kann. Und das ZDF, wenn es jetzt irgendwie zurückrudert und das ganze Ding versucht zu korrigieren, dann wird es natürlich angreifbar, weil dann ganz viele prorussische Stimmen sagen, ja, jetzt haben sie einen auf den Deckel gekriegt, jetzt hat sich die Regierung eingeschaltet und irgendwelche Hintermänner und auf öffentlichen Druck rudern sie jetzt zurück und sagen, ist doch alles gar nicht so toll, wie es im ersten Beitrag den Anschein haben konnte. Na, wobei man jetzt auch sagen muss, also Körper hat ja schon gesagt, es ist jetzt hier auch schon eine zerstörte Stadt und es gibt hier diese Friedhöfe. Ne? Es ist ja jetzt auch nicht so, dass er da wirklich Propaganda gemacht hat.
Hat er das gesagt? Ach. Ja. Aber genau den Unsinn meine ich doch. Was ist das ZDF, kannst du irgendwo hinschicken, wenn du einen Fernsehgarten machen willst. Aber sie schicken Körper nach Mariupol. Ich finde das eine Unverschämtheit. Aber Schwesig im Aufsichtsrat wird es ja schon richten. Wie schon gesagt, ist ja alles in trockenen Tüchern. Nee, das ist noch einmal, bitte um Verständnis, hier so pejorativ in die hohen Töne zu gehen, aber das ist Dreck. Das ist einfach nur Dreck.
Meine Meinung dazu, ja. Das ist so, das darf nicht passieren, das geht nicht. Das ist nicht tolerabel.
Haben wir sonst noch was? Mit oder ohne Erregungspotenzial?
Morgen ist die Entscheidung über Zulassung von Nadjezhdin, meine ich.
Oh ja. Morgen wird er oberste Wahlkommissariat gerufen.
Ich tippe, dass er nicht zugelassen wird. Gebt ihr eine Wette ab?
Tja. Ich bin mir nicht sicher. Ich würde total gerne mitwetten. Ich habe 4 Optionen. Wie du sagst, er wird zur Wahl nicht zugelassen und gründet den Club der beleidigten Oppositionellen. Oder er wird zugelassen und dann inhaftiert oder er wird zugelassen und vergiftet. Irgendwie schwanke ich zwischen diesen Optionen, denn eigentlich hast du recht, er wird nicht zugelassen. Gehen das Risiko dann doch nicht ein. Das würde bedeuten, dass
zu viel zu schnell, ne? Für den Kreml.
Ja, die Frage ist, ob du so viel Wahlfälschung wirklich hinkriegst. Ne, wenn er auf einmal so. Also wenn jetzt mal Szenario wirklich, dass alle, die keinen Bock mehr auf Putin haben, auf den Zug aufspringen, und das hat ja Momentum gerade, und du auf einmal so eine Wahlfälschungsbedarf von mehr als 15% hast, das könnte anstrengend werden. Bei allen Möglichkeiten, die man so sich in den letzten 20 Jahren ja erarbeitet hat. Und man ist halt die Frage, ob man dieses Risiko gehen will, weil Nadjezhdin ja ansonsten der ideale Sparringspartner für Putin ist, um zu zeigen, wie unbedeutend und nichtssagend und vom Westen gesteuert auf die letzten Reste von Anti-Putin, Anti-Kriegsstimmung in Russland sind. Naja, es wäre ja ideal für Putin, dass er dann seine 80% einfährt, Nadjezhdin bekommt 5% Trostpreis. Und Putin ist legitimiert, das Spektakel hat funktioniert. Aber Risiko.
Ja, und jetzt hat sich auch noch Nawalny hinter ihn gestellt. Ne?
Ja, irgendwie, ich meine, die Frage ist, wie das mit der Beendigung des Krieges ist. Denn wenn du zum Beispiel hier diesen Club der beleidigten Girkin-Leute oder ähnliche Gruppierung auch einfangen willst mit dieser Anti-Putin-Sache, dann musst du dich ja gut stellen mit Armee und so etwas. Ne? Nadjezhdin sagt ja auch solche Sachen. Es wird keine Erniedrigung der Armee geben nach der Demobilmachung. Er möchte sich da auch mit allen gut stellen. Ich meine, dann kannst du wieder die Frage stellen, wie realistisch ist so etwas? Dass so etwas verfängt auch in der Wahlkampfrhetorik. Aber wie gesagt, das würde immer noch bedeuten, natürlich, klar, dass da beißt die Maus keinen Faden ab, dass Putin da mit seinen 80% dann im März rausgehen wird. Das ist die Frage des Aufwandes und der Kollateralschäden, die Nadirschin da anrichten kann.
Ja, also ich tippe auf, das ist morgen vorbei, die Nadirschin-Show. So. AfD und russische Spione in der AfD. Habt ihr da Lust drauf? Meint ihr, das ist notwendig? Müssten das nicht eigentlich alle mitbekommen haben?
Ja, ich würde sagen, wir werden heute nicht mehr so sehr hier ins Detail gehen können und das vielleicht nochmal verfolgen. Ich bin aber froh, dass es jetzt mal so um konkrete Namen geht. Ja, dass wir jetzt bei Jenia Schmidt auch wieder angelangt sind, ein Name, der ja schon lange bekannt ist, jetzt aber auch namentlich wirklich Verbindungen gezogen wird. Und in der Richtung kann das sehr, sehr gerne weitergehen, Herr Markus Benzmann, wenn Sie uns zuhören.
Ja, stimmt. Vielleicht sprechen wir mit Markus nochmal ausführlich. Ich kann auch mal ganz kurz die Punkte skizzieren, damit ihr wisst oder die Hörer wissen, worum es geht. Ne? Der Schmidt, Eugen Schmidt, das ist ein Abgeordneter, Bundestagsabgeordneter der AfD. Er hat einen Mitarbeiter, Sergienko heißt er, und jetzt hat man seinen Kurator, also seinen Führungsoffizier, sagt man, glaube ich, hier, gefunden, seinen Verbindungsmann nach Moskau. Das ist ein Ilya Vertomov. So. Und was ich interessant finde, ist, dass dieser FSB-Agent in Moskau, also das ist kein SWR-Agent vom, also in den russischen Geheimdiensten ist es so, die sind für verschiedene Sachen zuständig, territorial aufgeteilt. SWR ist für das richtige Ausland, ferne Ausland, sagt man auch, oder für das nahe Ausland. Das ist so die ehemaligen GUS-Staaten oder ehemalige Sowjetunion. Dafür ist der FSB zuständig. FSB ist Inlandsgeheimdienst, aber er ist nicht nur für das russische Inland, sondern auch für Ukraine, für Georgien, für Baltikum und so weiter zuständig. Ja? So, das ist FSB, die haben ein extra Referat, das fünfte, und die haben dann auch die Ukraine vor dem großen Krieg unterwandert. Wir kennen den Namen Beseda, dem wurde dann die Schuld gegeben, als es dann schief ging, als die Ukraine nicht mit Blumen die russischen Soldaten empfangen haben, wie es versprochen wurde, Putin. So, und dieser Mitarbeiter von Eugen Schmidt, von dem AfD-Abgeordneten, wird also vom FSB geführt. Und das bedeutet, dass es da nicht um Spionage gegenüber Deutschland gehen müsste, sondern um die Waffenlieferung für die Ukraine. Ja, weil da geht es, da es das FSB ist, das fünfte Direktorat, geht es um die ehemaligen GUS-Staaten. Und ja, sprich Putins Geheimdienste sind im Moment noch, oder hier ist nur aufgeflogen, deren Verbindung, deren Spionage, was deutsche Waffenlieferung in die Ukraine angeht. Sprich, das kümmert die immer noch mehr, was in der Ukraine passiert. Es geht jetzt nicht um Wagenknecht, es geht nicht um AfD im Bundestag, es geht nicht um die Linke, um deutsche Angelegenheiten. So, wir sind ein bisschen viel um den Punkt herum geredet. Das ist angekommen. Dass es halt bei diesem Spionageskandal mehr um die Ukraine geht, auf deutschem Boden, als um Deutschland selbst. So.
Ja, natürlich. Das sind ja im besten Sinne Proxys, die wir dann hier haben. Und darauf haben wir ja schon ein paar Mal besprochen, würde ich auch immer wieder jetzt auch hinweisen, gerade in dieser Zeit, in der auch in der AfD viel Hysterie umgeht angesichts der Massendemonstrationen gegen ja, sie.
Schön, ne? Mich freut das. Ich sehe die gern spitzen.
Ja, gerne mehr Namen aus dieser Richtung, gerne mehr Fakten, wie die AfD wirklich mit Russland und dem FSB verbändelt ist. Und gerne auch mehr Informationen über den Namen Gerasimov. Wo ist Valeri Gerasimov? Zuletzt gesehen vor über einem Monat. Und daher würden wir hier auch euch, unsere Hörerinnen und Hörer, aufrufen, Hinweise zu geben, ob ihr Gerasimov irgendwo gesehen habt. Denn so langsam machen sich einige Leute Sorgen um den Oberbefehlshaber der Operation in der Ukraine. Und wenn ihr Hinweise habt, dann könnt ihr sie an uns direkt geben. Schreibt sie in die Kommentare oder gebt sie an die nächste Polizeidienststelle. Die können sie dann auch weiterverarbeiten. In 3 Wochen, wir haben es gesagt, sind wir in Bonn. Bis dahin wird aber noch viel Wasser die Flüsse hinunterfließen und wir werden noch einige Male hier zu unserer Watch zusammenfinden. Für heute Abend bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören, bei Dimitri, bei Markus und bei Thomas für unsere gemeinsamen Gespräche. Wir sehen uns spätestens in einer Woche wieder zur nächsten Watch und ich sage bis dann.